Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Investor Stories Podcast. Und heute haben wir ein Cashflow-Profil zu Gast, denn so heißt auch seine Webseite, und zwar ist das Emil. Herzlich willkommen.
Hallo Tim, vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass du da bist. Freut mich sehr, weil du doch auch sehr umtriebig bist. Kannte dich lange nicht, aber du geisterst doch durch die Finanzszene, sowohl auf eigene Faust, man sieht dich aber auch auf Twitter in Spaces. Und bist quasi quer eingestiegen in die Branche und tatsächlich da jetzt doch Vollzeit am Aufgeben. Aber ehe ich jetzt alles vorwegnehme, am besten machst du selber nochmal eine kleine Intro für diejenigen, die dich nicht kennen. Wer bist du und was machst du eigentlich so?
Ja, vielen Dank, Tim. Also deine Intro passt eigentlich ganz gut. Ich bin tatsächlich Quereinsteiger. Ich habe mehr oder weniger mein Hobby, meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Studiert habe ich Informatik an den beiden großen Unis in München. Und das hat auch relativ viel Spaß gemacht. Dann war ich auch mehrere Jahre in verschiedenen Unternehmen als Berater tätig. Mich hat aber dieser Job irgendwann mal nicht wirklich gereizt, die viele Reiserei und alles, was damit zusammenhing. Und damals war aber schon, also ich war schon relativ lange an der Börse tätig, beziehungsweise aktiv. Das war 2019, habe ich einfach den Entschluss gefasst, quasi als Quereinsteiger in die Finanzbranche hauptberuflich zu wechseln. Und damals habe ich mich hier dann sozusagen, ich war dann bei einem Magazin tätig, zu Anfang 2020. Das war Der Aktionär. Damals gab es auch als Printmedium dieses Magazin. Und ich habe da ungefähr 3 Jahre lang gearbeitet als Redakteur. Hat mir zu Beginn auch viel Spaß bereitet, aber irgendwann mal hat mich das auch nicht mehr gereizt, weil du als Redakteur in einem festen Rahmen mehr oder weniger eingepresst bist und nicht wirklich die Projekte realisieren kannst, die dir am Herzen liegen. Und deswegen kam dann auch vor 2 Jahren der Entschluss, Anfang 2023, sich dann auch quasi als freier Analyst dich selbstständig zu machen. Einfach, weil ich jetzt einfach noch besser meine Erfahrungen mit der Community teilen kann und einfach den Projekten nachgehen kann, die mir auch am Herzen liegen. Genau, und so kam dann auch die Idee, ein eigenes Buch zu veröffentlichen, wo ich meine Strategie, meine Investmentphilosophie beschrieben habe, das heißt Cashflow-Strategie. Und das ist auch sehr gut bei den Lesern angekommen. Und deswegen habe ich dann auch durch das Feedback auf den ganzen Kanälen, die du angesprochen hast, bei X, bei Facebook, habe ich dann auch mich entschieden, einen eigenen Börsenbrief aufzulegen. Den gibt es auch seit ungefähr 13 Monaten, wo ich eben diese Cash-Strategie auch direkt umsetze und wöchentlich meine Leser über die Strategie informiere. Ja, und so vielleicht, um das Ganze zusammenzufassen, also mein großes Ziel ist wirklich, mein ganzes Leben lang, unabhängig von der finanziellen Situation, sich mit der Börse zu beschäftigen. Und deswegen bin ich jetzt, denke ich, auf einem guten Weg.
Hast du das Hobby zur Leidenschaft gemacht, beziehungsweise zieht es dann auch direkt auf meine erste Frage ab? War es denn ein Hobby oder wie bist du generell zum Thema Finanzen und Investieren überhaupt am Anfang gekommen?
Also ich habe mich schon immer für das Thema Business, Finanzen und Börse interessiert, was heißt schon immer, schon als Jugendlicher. Das war so Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er, da war ich glaube ich gerade mal 15 Jahre alt oder so. Da habe ich so ein bisschen am Rande dieses Börsenfieber mitbekommen vom neuen Markt. Und da dachten die Leute wirklich, das hat man im Fernsehen gesehen, dass sie dann von heute auf morgen reich werden können. Und zum Teil war das auch der Fall. Also man hätte wirklich jede Aktie kaufen können und die wäre dann vielleicht nach ein paar Tagen, hätte sich dann vervielfacht. Nur hat man leider eben zum Teil auch den Ausstieg verpasst. Und deswegen, zum Glück hatte ich damals einfach, war ich noch Schüler und hatte mein Taschengeld zum Investieren. Aber das hat mich dann mehr oder weniger auch geprägt. Und als ich dann mit dem Studium angefangen habe, habe ich dann auch die ersten Aktien gekauft. Ich habe Bücher gelesen, vor allem von Andrea Costolani. Später kamen dann auch andere Bücher dazu, beispielsweise nicht von, sondern über Warren Buffett, Charlie Munger und viele andere Investoren. Und genau, und das hat mich dann einfach irgendwann mal dazu bewegt, wie gesagt, an der Börse auch aktiv tätig zu werden. Und ja, und das habe ich dann relativ durchgezogen. Ich habe viele verschiedene Dinge ausprobiert. Ich habe Derivate gehandelt, Kryptos gehandelt, Aktien gekauft, habe mich als Trader versucht, als CFD-Händler, also wirklich alles Mögliche gemacht, bis ich dann sozusagen zu meinem eigenen Investmentstil, zu meiner eigenen Strategie gekommen bin. Genau, und wie es weitergegangen ist, habe ich schon zu Beginn erzählt. Also ja, dann irgendwann mal kam dann
Genau.
sozusagen der Entschluss, aktiv
Da
in
raus zu
der,
springen.
genau.
Sehr cool. Ja, dann natürlich, du hast jetzt eben die Strategie mehrfach angesprochen. Vielleicht, dass wir nicht nur sie streifen, sondern dass wir schon mal ein Bild davon bekommen, worum geht's denn überhaupt? Was ist denn deine Strategie?
Also ich denke, jeder Anleger ist anders und die Strategie muss letztendlich zum Naturell von dir passen. Und das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen. Und ich habe dann mit der Zeit festgestellt, wie gesagt, ich habe viele verschiedene Dinge ausprobiert, dass für mich die langfristige Strategie und zwar die langfristige Aktienanlage, investiere nicht nur in Aktien, aber ich möchte einfach, also das ist einfach mein Ziel, langfristig in gute Qualitätsunternehmen zu investieren und mich daran zu beteiligen, dass diese Strategie für mich am besten gepasst hat. Und ich habe damals einfach viele Bücher studiert und festgestellt, dass Warren Buffett im Prinzip heraussticht in dieser ganzen Investmentszene. Also ich kenne jetzt keinen einzigen Daytrader, der im Forbes-Ranking ganz oben gelandet ist. Ja, und Buffett ist wirklich der einzige Investor, der zu einem also der über einen längeren Zeitraum hinweg nachweislich den Markt outperformt hat, und zwar deutlich outperformt. So, und ich habe so ein bisschen mich an seinem Investmentstil zu Beginn orientiert und ja, ich habe festgestellt, dass es wichtig ist, quasi Qualitätsunternehmen zu kaufen, die zum einen einen nachhaltigen Burggraben, also nachhaltige Wettbewerbsvorteile besitzen. Das heißt, entweder aufgrund ihrer Produktqualität, aufgrund der Kundenqualität, aufgrund ihrer Marktstellung oder anderer Wettbewerbsvorteile einfach in der Lage sind, ihre Preise zu diktieren und eine entsprechende Margenstärke mitbringen. Dass diese Unternehmen besonders interessant sind, dann ist ganz wichtig, dass man das Geschäftsmodell von diesen Unternehmen versteht. Sie können extrem wirklich gute Unternehmen sein, aber wenn du das Geschäftsmodell nicht verstehst, dann wirst du nicht in der Lage sein, wirklich dich wohl in deiner Haut zu fühlen, weil jede Aktie ist entsprechend volatil und du wirst dann einfach nicht verstehen, was passiert, warum die Aktie jetzt schwankt. Und genau. Und das sind einfach also gutes Verständnis des Geschäftsmodells, nachhaltiger Programm, ganz wichtig ist, dass das Management im Sinne der Aktionäre handelt, das heißt, den Shareholder Value über die Jahre hinweg steigert und langfristig denkt. Und last but not least, ein ganz wichtiges Kriterium ist die sogenannte Sicherheitsmarge. Tja. Und das ist etwas, was jeder Value Investor im Prinzip beachtet und auch Warren Buffett, er ist dafür bekannt, dass er versucht, Qualitätsunternehmen zu kaufen, die aber nicht zu teuer sind. Das heißt, die unter ihrem fairen Wert gehandelt werden, idealerweise. Und ich bin der Meinung, dass quasi es eine Diskrepanz gibt zwischen dem aktuellen Preis des Unternehmens und seinem eigentlichen Wert, der anhand von der Gewinne und Cashflows quantifiziert werden kann. Ja, so. Und wenn man das alles zusammenfasst, dann kommt man schon zu einer Strategie, und zwar in Unternehmen zu investieren mit einem Geschäftsmodell, das man versteht und das etabliert ist, das nachhaltige Wettbewerbsvorteile besitzt und eine Aktie eben am besten, die eine Sicherheitsmarge mitbringt. So, und der zweite Punkt, der ist vielen Anlegern da draußen gar nicht bewusst. Warren Buffett ist letztendlich auch ein Versicherungsunternehmer. Er hat in den 60er Jahren Berkshire Hathaway als Textilgesellschaft aufgekauft und später daraus mehr oder weniger eine Versicherungs- und Investmentgesellschaft geformt. Mittlerweile ist Berkshire Hathaway eines der größten Versicherungsunternehmen der Welt. Und warum liebt Warren Buffett so Versicherungen? Weil sie eben diese ganzen Kriterien, die ich vorhin schon aufgeführt habe, erfüllen. Sie haben ein sehr stabiles Geschäftsmodell. Wir alle zahlen viel mehr in unsere Versicherungen ein, als wir einen Schaden verursachen. Und diese Cashflows, die sie quasi regelmäßig bekommen, können sie stetig reinvestieren. Weil sie den Zinseszinseffekt für sich spielen lassen. Das macht Warren Buffett die ganze Zeit. Und deswegen ist er auch so reich geworden, zu seinem Vermögen gekommen. Und die Frage war, die ich mir damals gestellt habe, wie kann ich aus meinem Portfolio so eine Versicherungsgesellschaft formen? Und natürlich habe ich jetzt nicht die Mittel, das Kapital, die ein Warren Buffett besitzt, und das hat kein Privatanleger. Aber wir können auch solche Versicherungsgeschäfte an der Börse tätigen. Und zwar mit Optionen. Ja, das sind quasi, das sind Hebelprodukte. Vielen dienen sie dazu, um zu spekulieren. Aber der eigentliche Sinn und Zweck von Optionen ist, sich abzusichern. So. Und so wie bei anderen Versicherungen ist es genauso auch bei Optionen. Wenn du diese Optionen kaufst, dann bist du automatisch auf der Verliererseite. Das heißt, die meisten Optionskäufe, über 90%, verlieren am Ende ihr Geld. Wenn sie das sowieso zu Versicherungszwecken machen, dann ist es ja völlig okay, weil sie wollen sich eben gegen bestimmte, gegen fallende Kurse beispielsweise, gegen bestimmte Ereignisse absichern. Wenn du aber da auf die Gegenseite wechselst und diese Optionen verkaufst, sprich als Stillhalter interagierst, dann landest du automatisch auf der Gewinnerseite. Und genau das ist das, was wir auch als Privatanleger, als langfristig orientierte Anleger machen können. Wir können Optionen verkaufen. Und jetzt komme ich wieder zurück zum Punkt Sicherheitsmarge. Ich suche mir jetzt nach den Kriterien, die ich im Vorfeld schon erklärt habe, Aktien aus und dann bestimme ich quasi den fairen Wert von diesen Aktien. Und wenn ich feststelle, dass die Aktie bereits ja, attraktiv bewertet ist, also unter ihrem fairen Wert gehandelt wird, dann kaufe ich diese Aktie direkt. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich entweder einfach abwarten und mich vorerst auf andere Investments fokussieren, oder aber ich kann eben diese Optionen, diese Versicherungsgeschäfte tätigen. Also, wenn ich eine Option verkaufe, eine Put-Option, dann verpflichte ich mich, diese Aktie zu einem bestimmten Preis zu übernehmen. Im Gegenzug kassiere ich eine Prämie. Und genau das kann ich jetzt hier machen. Ich kann sagen, okay, die Aktie ist mir aktuell zu teuer, aber wenn sie auf ein bestimmtes Preisniveau fällt, bin ich bereit, sie zu kaufen. Und deswegen verkaufe ich eine Option, verpflichte mich dazu, diese Aktie zu übernehmen. Und wenn die Zeitpunkt kommt, dann kaufe ich diese Aktie auch zu meinem Wunschpreis. Und in der Zwischenzeit kassiere ich eben lukrative Cashflows, lukrative Prämien, die ich wiederum reinvestieren kann. So, und das ist quasi der erste Schritt der Cashflow-Strategie. Im Übrigen ist auch Warren Buffett ein Stillhalter. Das wissen die wenigsten, ja, aber auch er verkauft Optionen an der Börse tatsächlich. Also du kannst diese Produkte sehr sinnvoll einsetzen. Wichtig ist dabei, dass man sich nicht überhebelt, dass man nur mit dem Geld handelt, das man auch hat. Also ich schließe Margin-Handel aus beispielsweise, sondern man muss immer wissen, eine Option bildet immer 100 Aktien ab. Du solltest also nur dann diese Optionen verkaufen, wenn du in der Lage bist, diese 100 Aktien zu kaufen, letztendlich, und ja, die dann keine zu hohe Gewichtung in deinem Depot vereinnahmen werden. So, und irgendwann mal habe ich dann die Aktie vielleicht gekauft. Ich wurde ausgeübt quasi über diese Option. Und dann setze ich quasi den Cashflow-Kreislauf fort, indem ich beispielsweise Dividenden kassiere. Der Fokus bei der Cashflow-Strategie liegt auf Dividenden. So, und irgendwann mal komme ich zu einem Punkt, wo ich die Aktie vielleicht wieder veräußern möchte. Das kann nach 10 Jahren passieren, das kann nach 2 Jahren passieren. Und das wiederum kann ich wiederum über Optionen machen, indem ich eben nicht mehr Put, sondern Call-Optionen schreibe oder verkaufe und mich dazu verpflichte, die Aktie wieder abzugeben, wenn sie ein bestimmtes Niveau erreicht. So, das ist quasi die Cashflow-Strategie in Reinform, die ich auch in meinem Börsenbrief umsetze. Und in meiner privaten Praxis nimmt sie eine sehr, sehr wichtige stelle ein. Aber ich bin jetzt nicht ausschließlich eben dieser Cashflow-Stratege, sondern ich investiere auch in Growth-Aktien, auch in Tech-Aktien natürlich. Und ich versuche wirklich auf eine ausgewogene Mischung zwischen diesen, ich nenne sie mal Cashflow-Aktien und oder Value-Aktien und Growth-Aktien zu achten.
Sehr gut. Da habe ich direkt eine ganze Reihe an Nachfragen.
Ja, sehr gerne.
Fangen wir vielleicht erstmal einfach damit an. Du hast gesagt, nicht auf Marge handeln. Hinterlegst du dann quasi 100% der Sicherheiten in Cash, also so diese klassischen, wie sie heißen, Cash-Secured Puts, also dass du den Wert der Aktien immer in Cash vorhältst. Oder sag ich mal, nutzt du aber schon, sag ich mal, das Cash, was deponiert ist, auch aus, um mehr zu schreiben in der Hoffnung, dass nicht alle Optionen gleichzeitig ausfallen?
Nee, das ist tatsächlich so. Bei der Cash-Strategie geht es darum, dass du das Ganze in Cash hinterlegt hast, sprich Cash-Secured Puts oder Covered Call-Optionen verkaufst, weil ich will mich gar nicht in das Risiko begeben, dass ich meine Verpflichtungen nicht bedienen kann. Sondern hier geht es wirklich darum, ein langfristiges Portfolio aufzubauen, quasi eine Versicherungsgesellschaft aus deinem Depot zu formen. Ja. Und da macht eigentlich Margin Handel wenig Sinn. Ich nutze auch andere Optionsstrategien, auch in meinem Börsenbrief. Da gibt es ein Stillhalterdepot, da gibt es auch Spread-Strategien. Das mache ich alles als Beimischung. Bei der Cash-Strategie an sich, da geht es wirklich darum, dass du das Kapital auch mitbringst, um deine Verpflichtung genauso den Optionsgeschäften zu bedienen.
An dieser Stelle wird es wieder Zeit für einen kleinen Werbehinweis. Man kennt es, als Immobilieninvestor ist man ständig auf der Suche nach neuen Objekten, um den nächsten lukrativen Deal abzuschließen. Dabei sind insbesondere viele Immobilienplattformen nicht wirklich übersichtlich und es ist auch super anstrengend, ständig jede Plattform zu prüfen. Das nervt mich selber auch immer. Deswegen war ich auch immer mehr der Aktientyp. Jetzt gibt es aber zum Glück eine Abhilfe und zwar hilft hier unser heutiger Werbepartner Immometrika. Das ist eine Metasuchmaschine, die dir hilft, die Übersicht zu behalten und alle wichtigen Plattformen für dich automatisierbar durchsucht macht, sodass du dann benachrichtigt wirst, wenn passende Objekte für dich dabei sind. Zudem bietet Immometrika dir auch diverse Insights in Statistiken. So kannst du zum Beispiel die Preishistorie eines Objekts nachvollziehen oder auch wie lange das Objekt schon online ist, sodass du dann bei den Verhandlungen bessere Karten hast und so näher am Markt bist. Hast du dann ein passendes Objekt gefunden und gehst zur Bank, hilft dir auch dabei Immometrika, nämlich mit passenden Wertberichten und vielen weiteren Funktionen. Wenn du also richtig als Immobilieninvestor einsteigen willst, kommst du an Immometrika quasi gar nicht vorbei. Lege jetzt direkt los und klicke einfach auf den Link in den Shownotes investor-stories.de/immometrika und nutze gerne den Gutscheincode InvestorStories, alles zusammen und groß geschrieben. Und damit kriegst du direkt 4 Wochen kostenlos Immometrika, um es zu testen und dich selber zu überzeugen. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge. Dann hast du gesagt, du rechnest den fairen Wert aus für die Aktien, auf die du quasi dann die Option schreibst. Wie genau kommst du auf diesen Wert? Du hast eben schon so ein paar Faktoren genannt, die für dich wichtig ist. Aber rechnest du den dann quasi mit einem KGV-Multiple aus oder machst du eine DCF-Rechnung oder wie kommst du auf den für dich wahren Wert?
Ja, es gibt verschiedene Methoden. KGV-Multiple nutze ich tatsächlich am häufigsten. Ich habe sogar einen Fair Value Rechner gebaut, einen KGV-Rechner auf meiner Webseite. Und da geht's einfach ganz stupide darum, dass du ein faires KGV ermittelst und den Gewinn prognostizierst des Unternehmens. Und zwar in einem Zeitraum, der auch deinem Anlagehorizont entspricht. So, und wenn du dann sozusagen den Gewinn in deinem letzten Prognosejahr mit dem fairen KGV multiplizierst und den auf den heutigen Tag abzinst, dann bekommst du den fairen Wert. Das ist im Prinzip eine relativ einfache Methode, die auch jeder Privatanleger anwenden kann. Auf meiner Webseite muss man einfach ein paar Daten eingeben. DCF nutze ich jetzt selber nicht, sondern es gibt natürlich auch Tools. Ja, also man kann, wenn man jetzt eine DCF-Methode, also ich nutze DCF auch, aber ich berechne das nicht selber, sondern ich suche mir das auf irgendeiner Webseite raus und gebe einfach meine Parameter ein. Aber ich denke, du kannst jede Methode nutzen. Wichtig ist, dass die zu deinem Investmentfall passt und wichtig ist, dass du mit diesem fairen Wert auch leben kannst. Das heißt, dass dieser faire Wert mit den anderen Faktoren, die ich im Vorfeld erwähnt habe, auch sozusagen zusammenpasst, ja, dass es keine zu große Diskrepanz gibt.
Wenn jetzt der Aktienkurs unterhalb diesen fairen Wertes liegt, kaufst du dann auch einfach direkt die Aktie oder schreibst du dann trotzdem Optionen?
Wenn die Aktie bereits attraktiv bewertet ist, dann kaufe ich sie sofort. Also wenn ich die Aktie unbedingt haben möchte, das macht überhaupt keinen Sinn, da noch länger zu warten. Dafür schenkt man Opportunitäten. Man kassiert zwar auch eine Prämie, aber die Kursgewinne, die man dann verpasst, bewusst verpasst in dem Fall, weil ja, wenn die Aktie deutlich unterbewertet ist, dann gehe ich ja davon aus, dass sie dann auch deutlich steigen muss. Deswegen macht da ein Optionsverkauf wenig Sinn, sondern also diese Optionsgeschäfte dienen mir dazu einfach, um sozusagen Opportunitätskosten zu sparen. Ja, ich kann einfach nur Cash vorhalten, ich kann aber auch einfach monatliche Put-Optionen verkaufen, beispielsweise, oder Optionen mit einem längeren Zeitraum, Verfallsdatum und in der Zwischenzeit Cashflows generieren. Und meine Regel ist, die ich aufgestellt habe, ich möchte pro Stillhaltergeschäft nicht weniger an Rendite vereinnahmt, als der risikolose Zinssatz es mir bringen würde. Das heißt, wenn ich irgendwie eine 10-jährige Staatsanleihe kaufen würde, dann möchte ich, dass mir dieses Optionsgeschäft mindestens genauso viel, am besten sogar mehr, beschert.
Okay. Ja, das wäre nämlich die nächste Frage, weil Optionsprämien verändern sich ja. Die werden ja im Endeffekt auch durch den Markt bestimmt und sind in der Regel umso höher, je höher das Risiko ist. Also wenn man ganz nah am Kurs sie schreibt oder sogar überhalb des Kurses, dann kriegt man dann natürlich vergleichsweise mehr Risikoprämie. Wie weit ist da in der Regel der Abstand oder hast du da gewisse Minimumwerte, die du sagst, okay, der faire Wert ist da, wenn ich jetzt für da schreibe, kriege ich aber irgendwie nur 3 €, selbst wenn ich da 100 Aktien abnehme, das lohnt sich dann nicht. Wie gehst du da vor?
Also ich habe das so definiert, dass die Sicherheitsmarge mindestens 10% betragen muss. Man kann auch konservativer das Ganze handeln und das Ganze auf 20% ausweiten. Aber ich denke, 10% reicht aus, weil das Problem bei der Bestimmung des Fair Value ist ja, dass du nie genau den fairen Wert quantifizieren kannst, sondern du kannst immer nur den ungefähren Wert bestimmen anhand der Cashflows, anhand der Gewinne. Und deswegen sage ich 10% Sicherheitsmarge ist für mich ausreichend. Ich bin aber auch nicht wirklich strikt. Also ich kann auch sagen, okay, die Aktie ist so spannend, der genügt mir, wenn die Aktie bereits fair bewertet ist. Dann kann ich auch sozusagen eine Option am fairen Preis verkaufen, wenn sie 10% drüber notiert. Ja, mache ich so ein bisschen abhängig von der jeweiligen Aktie, aber so als festes Regelwerk, das ich auch definiert habe im Buch, sage ich mindestens 10% Sicherheitsmarge.
Plus dann zusätzlich die risikofreie Rendite, die
plus die risikofreie Rendite, genau. Also diese Prämie, genau. Also das mache ich meistens so. Ich schaue, welche Prämie ich bekomme und rechne das auf ein Jahr hoch und schaue dann, wie viel Prozent in Bezug auf den Übernahmekurs sozusagen das sein werden.
Verstehe. Inwiefern teilt sich das dann quasi auf? Also wenn man jetzt so auf dein Gesamtportfolio schaut, wie viel hast du dann quasi in Cash, was du ungefähr so vorhältst? Wie viel ist direkt in Aktien? Und ist quasi der Cash-Anteil immer voll veroptioniert oder hast du auch quasi Cash, was einfach so da ist in deiner Vermögensallokation?
Nee, also es ist tatsächlich so, dass ich, es gibt Zeiten, wo ich relativ wenig Cash-Anteil besitze und der veroptioniert ist, aber in der Regel versuche ich mindestens 10% Cashquote zu haben, einfach um Opportunitäten ausnutzen zu können. Es gibt ja immer wieder so Börsencrash oder Bärenmärkte, wie beispielsweise die Corona-Krise, der Bärenmarkt 2022, das sind so die jüngsten Bärenmärkte, die uns alle noch sozusagen im Gedächtnis sind. Und dazu finde ich eben eine gewisse Cashquote sinnvoll. Aber auch das mache ich nicht sehr, sehr strikt. Also im Börsenbrief lag die Cashquote bisher immer über 20%. Ja, und zwar, die war nicht veroptioniert. Einfach aus dem Grund, weil mir die Bewertungen aktuell zu hoch sind. Und wenn die Bewertungen auf dem aktuellen Niveau wie jetzt sind, dann versuche ich eher tendenziell eine höhere Bargeldreserve vorzuhalten. Wenn ich aber sehe, das ist sozusagen so wie 2022, extrem starke Unternehmen relativ fair oder unterbewertet sind, dann versuche ich aggressiver zu investieren und die Cashquote auf unter 10% runterzufahren.
Verstehe. Hast du noch andere Assets quasi, sei es jetzt Immobilien oder so, oder bist du quasi voll bei der Börse dabei?
Nee, ich habe tatsächlich, also ich habe keine physischen Immobilien, da investiere ich lieber in REITs, weil einfach auch aus dem Grund, weil ich das Ganze lieber Profis erledigen lassen möchte. Ich weiß nicht, du wirst sicherlich wissen, als jemand, der im Bereich M&A tätig ist, dass so eine Immobilie natürlich sehr viel Arbeit verursacht. Und warum
In
dann
der
nicht einfach in
Tat.
einen REIT investieren, der sowieso 90% seiner Miteinnahmen als Dividenden ausschütten muss. Ansonsten natürlich, also ich investiere auch in Edelmetalle, in Kryptos, aber ich halte eben den Anteil von diesen Assets eher gering. Der Großteil des investierten Geldes fließt in den Aktienmarkt bei mir.
Bitcoin und so ein Spaß sind dann dementsprechend auch nicht dabei.
Ist dabei, aber ich habe jetzt einfach mein Krypto-Exposure. Ich bin eher dabei, da jetzt weniger zu investieren und sozusagen das zurückzufahren. Ganz einfach, weil ich, also ich war jetzt schon relativ früh dabei und habe, glaube ich, meinen ersten Bitcoin habe ich 2016, also nicht ganz so früh, aber doch relativ früh.
Ist schon okay.
Jetzt 16, 17,
Ja.
glaube ich, so an dem Dreh. Ja, also damals
Und bis jetzt gehalten?
leider nicht. Also leider nicht. Ich glaube, du hast nur noch überlegt, deine größten Fehler. Ich habe tatsächlich hier und da mal die Serum, also die Position reduziert, weil einfach die Gewinne dann irgendwann mal zu lukrativ waren. Und das Problem ist halt bei Bitcoin und bei Kryptos, als Value-Anleger kannst du dir so schwer, also den fairen Value, den fairen Wert quantifizieren. Und das ist halt mein Problem zum Teil auch mit Bitcoin. Ich habe damals gedacht, dass wir relativ schnell auch diese Blockchain-Technologie auch in der Wirtschaft, Einzug erhalten wird. Aber mittlerweile sehe ich das immer noch nicht. Ja, also wir bezahlen ja viel zu wenig mit Bitcoins. Es gibt in München beispielsweise gibt es einige Lokale, die Bitcoins annehmen, aber auch da werden sofort Bitcoins in Fiat Money umgetauscht. Also bevor das stattfindet, bin ich tendenziell eher vorsichtig. Und was mich auch so ein bisschen bei Bitcoin vorsichtig macht, immer wenn irgendwo einfach so eine Art Hype entsteht, wenn etwas zu einer quasi Religion wird oder Ideologie, versuche ich etwas Abstand zu halten, weil ja meistens ist es auch eine Bubble. Ja, ich sage nicht, dass Bitcoin eine Bubble ist, sondern ich glaube an diese Technologie, aber ich tue mich mittlerweile einfach mit Aktien wohler als mit Kryptos.
Auf jeden Fall ist bei mir tatsächlich auch ganz ähnlich. Und ja, Bitcoin ist am Ende das ideale Mittel zur Spekulation, weil wenn in der Tat gerade keine Bubble ist, sondern alle mal wieder so ein bisschen pessimistisch ist, dann kann man das tatsächlich sogar vergleichsweise ganz gut kaufen und dann im nächsten Hype wieder verkaufen, weil, muss man ja auch irgendwo sagen, erstaunlicherweise kommt das Ding immer und immer wieder.
Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Es gibt, ich glaube, ich habe auf LinkedIn hat mir das ein sehr, sehr geschätzter Analyst hat das mal geschrieben. Es gibt ja das Wort Bubble und es gibt noch ein anderes englisches Wort, das für Bitcoin am besten passt. Das ist quasi so ein Bläschen, das immer wieder aufgeblasen wird, dann platzt es wieder, dann wird es aber wieder aufgeblasen. Aber eine typische Bubble, die platzt einmal und dann ist sozusagen lange Zeit Schicht im Schacht. Und beim Bitcoin ist es eben anders.
Genau. Ja, du hast vorhin erwähnt, du warst als Wirtschaftsredakteur tätig, unter anderem bei der Aktionär. Das ist ja auch, sag ich mal, ein Medium, was durchaus kontrovers betrachtet wird. Wie blickst du darauf zurück? Was hat es für dich bedeutet? Und wie siehst du die Kritik als einer, der da Teil davon war?
Ja, die Kritik kann ich ja zum Teil nachvollziehen. Das Problem ist halt, wenn du dich in so in die Haut eines Redakteurs hineinversetzt, er muss natürlich stetig irgendwelche Nachrichten liefern, dass die Community da draußen bewegt, ja, damit sie das lesen, damit es geklickt wird. So, und dann versucht man natürlich, wenn man jetzt mit einem langweiligen Head daherkommt, dann wird es keiner lesen, gibt viel zu viele Konkurrenz, also versucht man natürlich zu polarisieren. Und das, was halt viele Anbieter machen, Sie versuchen sich, sie fokussieren sich vor allem auf ihre positiven Investments und die schlechteren Investments werden eher nicht erwähnt. Das machen zum Teil auch eben nicht nur Aktionäre, das machen auch andere Kollegen so. Und ich persönlich versuche einen anderen Weg zu gehen, wirklich sehr transparent mit meinen Investments umzugehen. Ich glaube, das kommt am besten beim Leser auch an. Und das wird einfach so ein bisschen dem Aktionär vorgehalten, glaube ich. Und nicht nur dem Aktionär, sondern auch anderen Börsenzeitungen. Aber so zu meiner Erfahrung beim Aktionär, ich hatte wirklich sehr viele gute Kontakte dort. Wirklich von auch, es gibt viele erfahrene Redakteure, die das Handwerk auch gut verstehen. Und ja, mit denen ich bis heute noch in Kontakt bin. Und was die Kritik am Aktionären betrifft oder auch an anderen Zeitschriften, kann ich nachvollziehen. Ja, man muss sich aber so ein bisschen in die Haut eines Redakteurs versetzen, weil sie sind quasi Getriebene, sie müssen, wie im Prinzip auch jeder, der in dieser Branche da draußen auf den sozialen Kanälen oder woanders mit seinem Blog tätig ist, auch wir müssen dafür sorgen, dass die Leute unseren Content konsumieren. Die Frage ist natürlich, wie mache ich das? Wie erreiche ich das? Und jeder hat seine eigenen Mittel dazu.
Ja, muss ja auch sagen, da gehört ja auch andere Medien dazu. Also gerade die Euro ist jetzt ja auch nicht ganz so kontrovers gesehen, also in dem Konzern. Und die haben ja auch tatsächlich ein paar sehr gute Buchverlage, wo auch bekannte Bücher von Investorenlegenden verlegt sind. Also insgesamt tun die auch ziemlich viel für die deutsche Finanzszene, wenn auch durchaus zu Recht der Aktionär sehr kritisch zu betrachten ist. Genau, aber dann haben wir das Thema ja auch behandelt. Wenn du noch in deine Zukunft guckst, was siehst du da noch als Ziele, sag ich mal? Also ist sowohl jetzt finanziell gesehen, also ist das irgendwie so, du hast es schon vorhin ausgelobt, du möchtest gerne dein Leben mit der Börse verbringen. Ist das an irgendwelche fixe Beträge gekoppelt oder möchtest du einfach quasi finanziell frei machen, was du Spaß hast?
Einen festen Betrag habe ich tatsächlich mir nicht definiert, aber also sag ich mal, das Ziel muss natürlich sein, dass man allein von seinen Börsengeschäften auch leben kann, von den Dividenden und so weiter und die Börse quasi nur zum Spaß betreibt. Dieses Ziel ist natürlich da. Ansonsten, nein, würde ich gar nicht sagen. Also ich habe jetzt kein festes finanzielles Ziel, sondern ich lasse es auf mich zukommen, ich lasse den Zinseffekt für mich spielen. Und ich denke, aber in einem bestimmten Vermögen ist es schon fast egal. Wenn du davon leben kannst, dann reicht es ja absolut.
Auf jeden Fall. Wir hatten eben schon die Fehler angesprochen oder du hattest es sogar gemacht. Ist das dein größter Fehler gewesen oder was würdest du als deinen größten Fehler beim Investieren bezeichnen?
Also ich habe wirklich viele verschiedene Fehler gemacht, bin fast in jedes Fettnäpfchen getreten, was man treten kann. Deswegen fällt mir es ein bisschen schwer, wirklich einen einzelnen Fehler zu erinnern. Aber also allgemein, wir haben ja das Thema Bitcoin angesprochen, ich habe es viel zu früh verkauft. Und ich denke, wenn ich jetzt einfach an die ganzen verpassten Gewinne mich zurückerinnere, dann wird man verrückt, was man hätte, alles an Vermögen hätte jetzt sozusagen sich aufgebaut. Aber dass ich meine, dass solche Fehler gehören einfach dazu und sind im Prinzip keine Fehler, weil du aus denen gelernt. Wo ich da sage ich mal gerade an Einsteiger einen Appell richten möchte, spekuliert mit eurem eigenen Geld, versucht möglichst wenig auf Kredit zu spekulieren. Handelt diejenigen Strategien, die ihr auch wirklich versteht, weil das habe ich auch nicht immer gemacht. Ja, ich habe beispielsweise eine Strategie gehandelt und das war jetzt, ja, also da war ich schon relativ erfahren, 2019, die dann zu einem Margin Call geführt hat, ohne dass ich mich überhebelt habe. Ich habe einfach Short Calls, also eine Spread-Strategie eingesetzt, wo Short Calls quasi im Geld lagen und mir war damals nicht bewusst, also ich war ziemlich sicher, dass Beyond Meat, das war die Beyond Meat-Aktie, dass die Bewertung nicht nachhaltig ist, also wollte ich einfach lukrative Prämien einsammeln, bis die Aktie fällt und habe dann direkt im Geld quasi diese Spreads, Bear-Call-Spreads verkauft und dann wurde ich einfach ausgeübt, also die Short-Seite wurde ausgeübt und da es sehr viele Aktien waren auf einmal und hat meine Depotgröße nicht ausgereicht, deswegen habe ich einen Margin Call bekommen. Ich musste aber da kein Geld nachschießen, weil bei einer Spread-Strategie musste man einfach die Gegenoption ausüben. Und schon war die Sache erledigt, ohne dass ich das Geld verloren habe. Aber so ein Margin Call ist doch ein Ereignis, an das man sozusagen, also das man nicht vergisst.
Ja, möchte man nicht erleben und das ist wahrscheinlich dann auch dementsprechend der Grund, warum du da nicht mit Marge versuchst zu handeln.
Ja, also ich sage ja nicht, also es ist, ich schließe jetzt in meiner privaten Handelspraxis nicht komplett Gemmargin aus, sondern man muss natürlich wissen, was man tut. Also ich denke, wenn du konservativ angehst und deine Initial Margin irgendwie bei 25% liegt, dann kann man die Margin schon einsetzen, aber wirklich nur, wenn du erfahren bist. Und ideal, also eigentlich brauchst du keinen Margin. Du brauchst keinen Hebel, um langfristig Vermögen aufzubauen. Und ja, ich denke, die meisten Anleger fahren besser damit, wenn sie nicht auf Kredit spekulieren oder auf Margin.
Sehr gut. Genau, dann drehen wir es nochmal ins Positive. Was würdest du als deinen größten Erfolg bezeichnen?
Ja, der größte Erfolg ist einfach, dass ich dabei geblieben bin. Und ja, trotz dieser ganzen Fehler, die ich jetzt auch angesprochen habe, dass ich eben davon mich nicht verunsichert habe, sondern weitergemacht habe. Ansonsten, du beziehst dich wahrscheinlich auf die Einzelinvestments, so in der jüngeren Geschichte, denke ich, war eigentlich ganz gut, dass ich während der Corona-Pandemie die Tesla-Aktie gekauft habe oder zu Beginn der Corona-Pandemie, weil das war dann auch ein Ten-Bagger. Und den ich aber auch tatsächlich nahe am Rekordhoch verkauft habe, weil die Bewertung einfach alles andere als nachhaltig war damals. Und ja, bis jetzt notiert die Aktie deutlich unter diesem Stand, wo ich verkauft habe. Das war damals noch vor dem Split, ich glaube bei 1000 Dollar oder sowas. So. Das war vielleicht eines der erfolgreichsten Investments der letzten Jahre, aber was mir jetzt noch mehr Genugtuung verschafft hat, ist, dass ich Ende 2022 in Big Tech investiert habe, insbesondere in Meta, aber auch in Alphabet. Ich habe Netflix aufgestockt und gerade Meta hat sich ja dann noch mal vervielfacht. Und auch als dieser KI-Boom angefangen hat, Anfang 2023, da haben sich ja viele Anleger vor allem auf Nvidia, auf diese gehypten Aktien in Anführungsstrichen fokussiert oder auch auf Microsoft, auf Supermicrocomputer, Palantir, Alphabet. Also die waren alle in der Presse, aber weniger IBM, das eigentlich eben ein großer Profiteur, KI-Profiteur ist und auch KI-Pionier. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, in den 90er Jahren hat der IBM das erste Schachcomputer gebaut, die Blue, das Garry Kasparov besiegt hat, den damaligen Schachweltmeister, für mich immer noch der beste Schachspieler aller Zeiten, vielleicht neben Magnus Carlsen. Genau, und IBM hat ein sehr reichhaltiges Know-how, und das war vielen damals nicht bewusst. Die haben dann gesagt, ja, die Aktie kommt seit Jahren nicht aus dem Quark, was auch gestimmt hat. Aber ich habe dann das Ganze auch in einer Analyse nochmal beschrieben. Sie haben ein neues Management bekommen, sie haben eben die unprofitablen Geschäftsteile abgespalten, fokussieren sich auf Software und Cloud schon seit einigen Jahren und eben auch KI. Ja, und sie haben jetzt eine sehr, sehr, sehr breite KI-Pipeline, bedienen verschiedene Sektoren im Unternehmensbereich und haben jetzt mit watsonx wirklich eine super Plattform geschaffen, die ja in der Lage ist oder vielleicht auch das Potenzial hat, später zum Marktführer aufzusteigen. Und deswegen habe ich bereits 2023 die IBM-Aktie ins Qualitätsdepot aufgenommen, das Cashflow-Depot von einem Börsenbrief, und die Aktie hat sich seitdem verdoppelt. Ja, und ich habe auch die auch übergewichtet. Und ja, ich denke, das ist so das Investment, an das ich mich sehr, sehr gerne jetzt zurückerinnere.
Sehr, sehr gut. Ja, dann sind wir tatsächlich auch schon fast am Ende angekommen. Und da ist natürlich immer noch eine wichtige Frage nach einem Ratschlag, wenn du jetzt, sag ich mal, von deiner ganzen Reise ja, was gelernt hast, dass du auf jeden Fall allen anderen mit auf den Weg geben wollen würdest, was wäre das?
Macht so viele Fehler, wie ihr könnt. Nur schaut bitte, dass ihr ja euer ganzes Geld nicht verzockt. Und ja, weil durch Fehler wachsen wir. Fehler machen uns zu besseren Investoren. Und ja, also betreibt es mit Leidenschaft. Es ist wichtig, sein Vermögen zu vermehren. Und es ist genauso wichtig, dass man das Ganze mit Spaß betreibt. Denn wirklich nur dann wird man dann auch aus meiner Sicht sehr erfolgreich sein.
Sehr gut, was für schöne Abschlussworte. Wenn ihr mehr zum Emil lesen wollt, hören wollt, treffen wollt, was auch immer im Internet ihn finden wollt, die Links sind natürlich in den Shownotes, also schaut da gerne mal vorbei, ebenso auf dein angesprochenes Buch. Vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und ein bisschen Einblick in deine Strategie und dein Portfolio gegeben hast. Ja, war wirklich sehr, sehr schön und vielen Dank dir.
Danke, Tim. Hat mich sehr gefreut und ja, ich freue mich vielleicht auf den nächsten Podcast.
So ist es. Bis denn. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.